für die Lehrveranstaltung am Ukrainischen Institut für Deutsches Recht der Marineuniversität Odessa folgt nun die erste Vorlesung. Wir beginnen mit dem Hören eines Auszuges aus dem Lehrbuch von Egon Schneider, Der Zivilrechtsfall in Prüfung und Praxis, siebte Auflage. Dort Rand Nummer 1 des Buches. Die Überschrift lautet Einleitung und darunter Paragraph 1. Wozu sind Gutachten nötig? Ein Gutachten ist, wie Sie noch von den Universitätsübungen her wissen, die umfassende rechtliche Würdigung eines vorgegebenen Sachverhalts. Auch in der Praxis werden schulmäßige Gutachten angefertigt, und zwar täglich. Allerdings bekommt man sie nicht zu sehen. Sie werden nicht geschrieben, sondern nur gedacht oder in Stichwortnotizen skizziert. Man spricht dann oft auch von Kurzvoten. Niemand wird aber ein gutes Urteil oder auch nur ein gutes Kurzvotum zustande bringen, der nicht zuvor seinen Fall im streng schulmäßigen Gutachtenschema durchdacht hat. Im Examen will man auch Ihre Vorarbeiten kontrollieren. Es genügt nicht, dass Sie ein richtiges Ergebnis vorweisen. Sie müssen auch dartun, dass Sie es auf dem kürzesten und zuverlässigsten Weg gefunden haben. Dieser Weg ist das schulmäßig aufgebaute und folgerichtig durchgeführte Gutachten. Deshalb ist das Gutachten amtlicher Lehr- und Prüfungsgegenstand und muss es auch bleiben. Jedes Gutachten soll eine wissenschaftliche Leistung sein. Wer das bestreitet, zeigt nur, dass er die Merkmale einer wissenschaftlichen Leistung verkennt. Was erwartet man von einer wissenschaftlichen Arbeit? Soll ihr Verfasser vor dem Leser möglichst große Kenntnisse ausbreiten, sich in umfangreichen theoretischen Erörterungen ergehen, möglichst viele Probleme behandeln? Die Wissenschaftlichkeit einer Arbeit bemisst sich nicht nach ihrer Länge. Sie bestimmt sich erst recht nicht nach der Menge der Kenntnisse, die der Autor anzubringen versteht. Wissenschaftlichkeit und Gelehrsamkeit sind verschiedene Dinge. Der wissenschaftliche Wert einer praktischen Arbeit wird auch nicht dadurch gehoben, dass der Verfasser möglichst viele abstrakt-theoretische Erörterungen hineinbringt. Abstrakt schreiben kann jeder Philister. Lehrbücher und Kommentare helfen ihm dabei. Seine Leistung besteht bestenfalls darin, dass er die Ausdrucksweise ändert und das eine oder andere Argument hinzufügt. Dagegen hart am Fall zu bleiben, sich so weit wie möglich im Konkreten zu halten, das ist schon schwieriger. Das fordert den methodisch geschulten Denker. Hier hilft kein Lehrbuch, kein Kommentar. Keines dieser Bücher verrät uns, worauf es gerade in unserem Fall ankommt und wie gerade hier die Gedankenfolge aufgebaut werden muss. Soll man wenigstens möglichst viele konkrete Fragen behandeln? Nicht einmal das. Auch konkreten soll man ausweichen, so oft man es kann. Sich eine Antwort zu ersparen, ist manchmal eine größere Geistestat, als eine zu geben. Und den Akademiker beweist man nicht dadurch, dass man Dinge erörtert, die nur von akademischer Bedeutung sind. Abstraktion und Fülle des Stoffes sind keine Merkmale wissenschaftlicher Leistung. Der Wissenschaftler bewährt sich auf andere Weise. Er denkt selbstständig, sachlich und genau. Er denkt planmäßig und hält seine Gedanken unter Kontrolle. In diesem Sinne muss auch der Richter wissenschaftlich arbeiten und nur in diesem Sinne brauchen Sie in der Prüfung wissenschaftliche Fähigkeiten darzutun. Ob Sie diese Fähigkeiten haben, können die Prüfer beim Korrigieren Ihrer schriftlichen Arbeiten leicht feststellen. Sie haben ein untrügliches Hilfsmittel, den Notwendigkeitstest. Die Testfragen lauten: Ist jeder Satz der Arbeit unentbehrlich? Leuchtet die Notwendigkeit eines jeden dem Leser sofort ein? Nur wenn Ihr Denken sämtliche Vorzüge des Wissenschaftlichen besitzt, wird Ihre Arbeit diese Feuerprobe bestehen. Wer nämlich nicht selbstständig denken kann, wird schon aus folgendem Grunde überflüssige Worte machen. Er wird in seiner Arbeit unkritisch Reste irgendwelcher Erinnerungen aufnehmen. Er kommt uns mit sachfremden Hinweisen auf Dinge, die er irgendwo gelesen oder gehört hat. Wer zwar selbstständig denken kann, aber nicht sachlich und genau, wird ebenfalls abschweifen. Und wer nicht planmäßig schreibt, dem wird es kaum gelingen, den Leser jeweils sofort von der Notwendigkeit jeden Satzes zu überzeugen. Der Notwendigkeitstest ist eine sehr harte Probe. Jeder Satz, dessen Notwendigkeit ein kluger Leser auch nur bezweifeln kann, gilt als Fehler. Mit Recht. Auch der Richter muss so schreiben, dass die Notwendigkeit eines jeden Satzes sofort evident ist. Die Parteien müssen jedem Satz der Urteilsgründe sofort ansehen können, inwiefern er dazu dient, die Entscheidung zu rechtfertigen. Denn das Urteil soll gemeinverständlich sein. Meist unverständlich aber sind Ausführungen, deren Zweck dunkel bleibt. Den Inhalt eines Gedanken kann man schlecht erfassen, wenn man seinen Zweck nicht einzusehen vermag. Wann aber ist gewährleistet, dass dem Leser die Notwendigkeit eines Satzes sofort klar wird? Wenn sie sich aus Vorausgegangenem ergibt. Das braucht nicht gerade der letzte Satz davor zu sein, aber es muss irgendetwas sein, was vorher ausgesprochen worden ist. Die Notwendigkeit jeden Satzes muss sich aus seinen Voraussetzungen ergeben. Ich hatte einmal einen gescheiten Referendar, der mit dieser These nicht einverstanden war. Er sagte mir, es mag möglich sein, eine Arbeit so zu schreiben, dass fast jeder Satz dieser strengen Regel genügt. Aber einer wird es nie tun, und das ist der erste. Das war witziger als richtig. Auch dem ersten Satz Ihrer Arbeit geht etwas voraus, nämlich die Frage, über die Sie entscheiden sollen und die Ihnen mit dem Klageantrag gestellt ist. Der erste Satz Ihrer Arbeit muss dieser Frage entweder beantworten, Klammer auf, Urteil, Klammer zu, oder aufwerfen, Klammer auf, Gutachten, Klammer zu. Wie der Denkweg im Einzelnen abläuft, der zur folgerichtigen und damit umweglosen Beantwortung der Frage führt, die hinter dem Klageantrag steht, davon handeln die folgenden Teile des Buches. Wenn Sie demnächst Ihre erste Relation danach bearbeiten, dann widerstehen Sie aber der Versuchung, Ihren Aufbau durch Anführung der einschlägigen Stellen zu belegen. Aufbauhinweise sind fast immer überflüssig. Erster Teil, das Gutachten. Erster Abschnitt, allgemeine Lehren. Erstes Kapitel, Unterschiede zwischen Gutachten und Gründen. Paragraph 2, Gutachtenstil und Urteilsstil. Erstens, folgern und begründen. Das Gutachten beginnt mit einer Frage. Es endet mit dem Ergebnis. Das Urteil beginnt mit dem Ergebnis. Fragen wirft es keine mehr auf. Im Gutachten wird gefolgert, im Urteil wird begründet. Im Gutachten schreiben wir Anführungszeichen also, Ausführungszeichen, im Urteil Anführungszeichen denn, Ausführungszeichen. Das ist gemeint, wenn man die Vokabeln Anführungszeichen, Gutachtenstil und Urteilsstil, Ausführungszeichen, gebraucht. Sie haben sich eingebürgert, sind aber ungenau. Es handelt sich nicht bloß um äußerliche Unterschiede der Schreibweise, sondern um Unterschiede der inneren Denkform. Folgern ist ein anderer Denkrhythmus als begründen. In vier Takten wird gefolgert. Anführungszeichen unten. Ist Herakles sterblich? Es kommt darauf an, ob er ein Mensch oder ein Gott ist. Er ist ein Mensch, also ist er sterblich. Ausführungszeichen. Hier ist der erste Takt die Frage. Im zweiten wird die Voraussetzung genannt, von der die Antwort abhängt. Im dritten wird festgestellt, ob diese Voraussetzung erfüllt ist. Im vierten folgt die Antwort. Allerdings lassen sich in der Ausdrucksweise oft mehrere Takte zusammenziehen. Anführungszeichen. Ist Herakles sterblich? Als Mensch ist er es. Ausführungszeichen. In zwei Takten wird begründet. Anführungszeichen. Herakles ist sterblich, denn er ist ein Mensch, kein Gott. Ausführungszeichen. Der erste Takt ist die Antwort, der zweite die Begründung. So läuft gedanklich das Urteil ab. Sein Verfasser geht nicht von einer Frage aus, sondern von der bereits, Klammer auf, im Gutachten, Klammer zu, gefundenen Antwort. Bei dieser Unterscheidung darf natürlich nicht verkannt werden, dass beide Denkweisen den Gesetzen der Logik unterstehen. Auch im Urteilsstil ist der, Klammer auf, dreigliedrige, Klammer zu, Syllogismus nachweisbar, weil er ebenfalls Ausdruck folgerichteten Denkens ist. Nur wird im Urteil nicht mehr gefragt und deshalb sind die Entscheidungsgründe kürzer. Ein Strukturbeispiel mag das verdeutlichen. Gutachten. Erstens. Ist die Klage begründet? Zweitens. Der Kläger muss dann die Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage X dargelegt und bewiesen haben. Drittens. Das hat der Kläger getan, indem er. Viertens. Also ist die Klage begründet. Hier sind die vier Gutachtentakte unverkennbar. In den Entscheidungsgründen, nun wird das Ergebnis, Klammer auf, 4, Klammer zu, vorausgesetzt, nämlich im Urteilstenor. Deshalb fällt dort der erste Takt, Klammer auf, Anführungszeichen, ist die Klage begründet, Ausführungszeichen, Klammer zu, weg. Der Begründungsvorgang läuft anders ab, gewissermaßen rückwärts. Erstens, die Klage ist begründet. Zweitens, denn der Kläger hat die Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage X dargelegt und bewiesen. Drittens, denn er hat. Fasst man, wie oben im Anführungszeichen, Herakles Beispiel Ausführungszeichen, die Takte 2 und 3 zusammen, so gelangt man zum Anführungszeichen zweitaktigen Ausführungszeichen Urteilsstil. Erstens, die Klage ist begründet. Zweitens, denn dem Kläger steht ein Anspruch auf 100 D-Mark aus Paragraph X zu. Sie sehen an diesen Umformungen, dass es sich hierbei auch um sprachliche Probleme handelt. Nur sind diese eben nicht die maßgeblichen. Das, worauf es ankommt, dass nämlich das Gutachten mit der Frage anfängt, die Entscheidungsgründe dagegen mit der Antwort beginnen, ist hingegen unverrückbare Notwendigkeit. Ihr lässt sich durch keinerlei Sprachkünste ausweichen. Beachten Sie das stets. Dann werden Ihnen die Entscheidungsgründe kaum misslingen können. Denn aus dem richtigen Ansatz, Klammer auf, Frage im Gutachten, Antwort in den Entscheidungsgründen, Klammer zu, folgt zwangsläufig der richtige Begründungsablauf. Zweitens, die Stilunterschiede. Wir wollen uns mit den Stileigenarten noch weiter befassen. Es ist wichtig genug. Die Prüfer achten nicht etwa deshalb auf Anführungszeichen Stilreinheit, Ausführungszeichen, weil es ihr Steckenpferd ist, sondern weil der Stil des Gutachtens und der Gründe zeigt, ob der Verfasser sein Handwerk versteht. A. Der Gutachtenstil. Nehmen Sie an, Herr Rafke habe vergeblich von Herrn Dürftig ein Darlehen zurückverlangt, das er ihm vor einiger Zeit gegeben hatte. Rafke begibt sich zu seinem Rechtsanwalt und trägt ihm seine Klage vor. Hören wir uns das Gespräch an. Rafke. Herr Rechtsanwalt, sorgen Sie dafür, dass ich meine 5000 Mark bald zurückbekomme. Anwalt. Sie verlangen von Herrn Dürftig 5000 Mark aufgrund eines Darlehensvertrages. Ich muss Sie aber zunächst einiges fragen, damit ich weiß, ob eine Klage Aussicht auf Erfolg hat. Im Gesetz heißt es, wer verzinsliches Geld als Darlehen empfangen hat, ist verpflichtet, die Summe zurückzuzahlen, wenn der Darlehensgeber gekündigt hat. Wie steht es damit? Rafke, also das war so. Voriges Jahr habe ich dem Dürftig 5000 Mark auf 12% geliehen. Vor 6 Monaten habe ich zum ersten Mal die Kündigung per Einschreiben ausgesprochen. Wir hatten einen Monat Kündigungsfrist ausgemacht, aber der Dürftig zahlt nicht. Anwalt, das reicht. Dürftig ist zur sofortigen Rückzahlung verpflichtet. Das Gespräch ist im Gutachtenstil geführt worden. Ich will Ihnen das sogleich zeigen, indem ich den Dialog zerpflücke. Erstens, die Frage, ob Rafke von Dürftig 5000 Mark verlangen kann. Zweitens, die gesetzlichen Voraussetzungen, von denen ein solcher Anspruch abhängt. Paragraphen 607, 609 BGB. Drittens, die mit den Anspruchsvoraussetzungen deckungsgleichen konkreten Tatsachen. Hingabe des Geldes mit Rückzahlungsvereinbarung und Kündigung. Viertens, die Antwort. Rafke kann von Dürftig 5000 Mark verlangen. Erkennen Sie die vier Takte des Gutachtenstils wieder? So ist in jedem Gutachten vorzugehen. Den Anfang macht, ich wiederhole, immer die Frage. Anschließend sind die gesetzlichen Voraussetzungen zu nennen, die bestimmend dafür sind, ob die Frage zu bejahen ist. Bei bekannten Anspruchsnormen genügt selbstverständlich ein Hinweis auf die Paragraphen Ziffern, um die Anspruchsvoraussetzungen wiederzugeben. Alsdann werden die vorgetragenen Tatsachen mitgeteilt und es wird überprüft, ob sie unter die Tatbestandsmerkmale des Gesetzes passen. Abschließend bleibt nur die Frage zu beantworten. Äußeres Kennzeichen des Gutachtenstils ist das Wörtchen Anführungszeichen also Ausführungszeichen. Jede gutachtenmäßig erarbeitete Schlussfolgerung lässt sich nämlich mit einem Anführungszeichen also Ausführungszeichen Klammer auf dem Anführungszeichen ergo Ausführungszeichen der Logiker Klammer zu einleiten. Jedoch darf man das nicht allzu wörtlich nehmen. Wenn in den Entscheidungsgründen steht, Anführungszeichen, der Kläger hat Auslagen für 5 Taxifahrten zu 15 D-Mark, also 75 D-Mark gehabt, so ist das noch kein Beweis dafür, dass die Entscheidungsgründe im Gutachtenstil geschrieben sind. B. Der Urteilsstil. Herr Rafke hat also gegen Herrn Dürftig einen Anspruch auf Zahlung von 5000 D-Mark. Der Richter, der ihm das im Urteil bescheinigen soll, kann es nicht mehr, Anführungszeichen, in Frage stellen, Ausführungszeichen, sondern nur noch bestätigen. Daher wird er etwa schreiben, Anführungszeichen, die Klage ist begründet. Dem Kläger steht gegen den Beklagten ein Anspruch auf Zahlung von 5000 D-Mark zu. Denn er hat ihm ein Darlehen in dieser Höhe gegeben, das der Beklagte trotz fristgerechter Kündigung nicht zurückgezahlt hat. Ausführungszeichen. Hören Sie die zwei Takte des Urteilsstils heraus? Erstens das Ergebnis, zweitens die Begründung. Merken Sie sich für die Abfassung der Entscheidungsgründe zwei Regeln. Erstens, man darf nie mit der Niederschrift der Gründe beginnen, ehe man nicht sämtliche Fragen im Gutachten beantwortet hat. Zweitens, in den Urteilsgründen muss jeder Satz, der eine Entscheidung enthält, am Anfang eines Gedankenzusammenhangs stehen. Sonst gerät man unweigerlich in den Gutachtenstil. Sie meinen, das sei übertrieben? Bitte, machen wir die Probe in Sachen Rafke gegen Dürftig. Wir fragen nicht, Klammer auf, wie im Gutachten, Klammer zu, sondern stellen statt des entscheidenden Satzes unsere Überzeugung an die Spitze. Anführungszeichen. Die Klage ist begründet. Der Kläger hat dem Beklagten ein Darlehen von 5000 D-Mark gegeben. Ausführungszeichen. Nun mögen Sie fortfahren, wie auch immer. Sie wollen, an irgendeiner Stelle müssen Sie einen Satz bringen wie diesen. Anführungszeichen. Also steht dem Kläger der geltend gemachte Anspruch zu. Ausführungszeichen. Anderenfalls enthielte Ihre Begründung einen Denkfehler. Die Klage ist nämlich nicht deshalb begründet, weil Rafke dem Dürftig 5000 Mark als Darlehen hingegeben hat, sondern weil ihm ein fälliger Rückgewähranspruch zusteht. Nicht selten hört man die Forderung, in den Urteilsgründen müsse jeder Satz mit dem vorhergehenden durch ein Anführungszeichen, denn Ausführungszeichen verbunden werden können. Ist das richtig? Das wollen wir uns noch überlegen. Manche Kandidaten verzweifeln nämlich bei dem Versuch, dieser Forderung zu genügen. Im Urteil wird regelmäßig über dreierlei entschieden. Über den prozessualen Anspruch, über die Kosten und über die vorläufige Vollstreckbarkeit. Jede dieser Entscheidungen wird durch besondere gesetzliche Bestimmungen getragen. Jede ist deshalb auch gesondert zu begründen. Eine Brücke zwischen dem Darlehensanspruch des Rafke und der Kostenerstattungspflicht des Dürftig lässt sich nicht durch einen Denn-Satz schlagen, weil eine solche Verbindung sinnlos wäre. Wenn hiernach die Ansicht vom möglichen Denn-Zusammenhang schon nicht ausnahmslos gilt, trifft sie dann wenigstens für jede Einzelentscheidung zu? Versuchen wir es einmal. Die Klage, Klammer auf, des Rafke, Klammer zu, ist begründet, Klammer auf, denn, Klammer zu, der Kläger kann vom Beklagten nach Paragraphen 607, 609 BGB 5000 D-Mark verlangen. Klammer auf, denn, Klammer zu, der Kläger hat dem Beklagten 5000 D-Mark als Darlehen gegeben. Klammer auf, denn, Klammer zu, das ist bewiesen. Klammer auf, denn, Klammer zu, Es ergibt sich aus der vom Kläger vorgelegten Schuldurkunde. Auch dem begabtesten Stilisten ist es nicht möglich, nunmehr mit einem Denn-Satz fortzufahren. Anführungszeichen. Denn, Klammer auf Fragezeichen, Klammer zu, der Kläger hat rechtzeitig gekündigt. Ausführungszeichen. Oder, Anführungszeichen, denn, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Der Anspruch ist auch fällig, da der Kläger fristgerecht gekündigt hat. Ausführungszeichen. Eine Umstellung ist zwecklos. Man kann die Kündigung zwar vorziehen, Anführungszeichen, es ist bewiesen, dass der Kläger dem Beklagten 5000 D-Mark als Darlehen hingegeben und rechtzeitig gekündigt hat, Ausführungszeichen, aber dann stimmt der nächste Satz nicht. Das ergibt sich nämlich keineswegs aus der vom Kläger vorgelegten Schuldurkunde. Es handelt sich eben nicht um bloße Formulierungsprobleme, sondern um Sachfragen. Aus der Hingabe eines Darlehens folgt niemals die Fälligkeit des Rückgewähranspruchs. Aus dem Eigentum folgt nicht der Besitz. Aus der Körperverletzung nicht das Verschulden. Kurzum, aus dem einen Tatbestandsmerkmal folgt nicht das andere. Der Denn-Zusammenhang, der ja ein Begründungszusammenhang ist, muss hier deshalb abreißen, weil eine konkrete Rechtsfolge sich nicht durch einen Kettenschluss begründen lässt. Eine Begründung ist nur so möglich, dass jedes einzelne Merkmal des gesetzlichen Tatbestandes als konkret verwirklicht nachgewiesen wird. Die Klage ist begründet. Erstens. Der Kläger kann vom Beklagten nach § 823 Absatz 1 249 BGB Schadensersatz in Höhe von 1000 D-Mark verlangen, denn der Beklagte hat ihm rechtswidrig und vorsätzlich eine Körperverletzung beigebracht und dadurch einen Schaden in Höhe von 1000 D-Mark zugefügt. A. Der Beklagte hat den Kläger körperlich verletzt, denn er hat ihn mit dem Messer in die Brust gestochen. B. Der Beklagte hat rechtswidrig gehandelt, denn für sein Verhalten fehlt ein rechtfertigender Grund. C. Der Beklagte hat vorsätzlich gehandelt, denn er hat den Kläger verletzen wollen und mehrmals zugestoßen. D. Der Kläger ist in Höhe von 1000 D-Mark geschädigt, denn diesen Betrag hat er für Heilungskosten aufwenden müssen. Zweitens. Die Kosten des Rechtsstreits sind nach § 91 ZPO dem Beklagten aufzuerlegen, denn er ist im Rechtsstreit unterlegen. Drittens. Das Urteil ist nach § 709 ZPO gegen Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar zu erklären, denn die Ausnahmen in § 708 ZPO sind nicht gegeben. Sie werden hoffentlich nie so abgehackt schreiben und das Anführungszeichen denn Ausführungszeichen stets weglassen. Nicht weniger aber hoffe ich, dass Sie nunmehr wissen, in den Urteilsgründen kann nur der Erweis der Deckungsgleichheit eines gesetzlichen Tatbestandsmerkmals mit einem Sachverhaltsteil im Denn-Zusammenhang stehen. Dieser Erkenntnis sollte man auch äußerlich Rechnung tragen und jeden neuen Begründungszusammenhang mit einem neuen Absatz einleiten, sich selbst zur Stilkontrolle und dem Leser zum Verständnis. Drittens, Stilwechsel. In einem Urteilsentwurf las ich einmal, Anführungszeichen, der Klage war stattzugeben. Es fragt sich allerdings, ob, Ausführungszeichen. Jetzt werden Sie wohl meine Wahrheitsliebe bezweifeln. Einen so groben logischen Schnitzer werde nicht einmal der schwächste Anfänger begehen. Ich muss zugeben, dass der zweite Satz nicht unmittelbar auf den ersten folgte, sondern durch mehrere Absätze von ihm getrennt war. Er lautete auch etwas anders, nämlich so, Anführungszeichen, zu prüfen bleibt, ob, Ausführungszeichen. Aber war der logische Fehler deshalb weniger schlimm? Er war nur weniger deutlich. Es ist immer falsch, im Urteil in den Gutachtenstil zu geraten, einerlei an welcher Stelle und mit welchen Ausdrücken es geschieht, und zwar aus folgendem Grunde. Das Urteil beginnt mit der kategorischen Feststellung, Anführungszeichen, das ist so, Ausführungszeichen. Sie ziehen diese Feststellung nachträglich wieder in Zweifel, wenn Sie auch nur von einer einzigen Ihrer Voraussetzungen sagen, dass sie sich, Anführungszeichen, fragt, Ausführungszeichen. Wer aber etwas kategorisch feststellt und zugleich bezweifelt, verstößt gegen den Satz vom Widerspruch. Darum darf im Urteil niemals gefragt werden. Dort wird immer nur geantwortet. Der Urteilsstil verträgt keine Abweichung. Ihn zu übertreiben ist unmöglich. Den Gutachtenstil dagegen kann man übertreiben und dann wirkt er peinlich. Wenn ganz klar ist, dass der Beklagte gekauft hat, schreiben wir kurz und bündig, Anführungszeichen, der Beklagte hat gekauft, Ausführungszeichen, und nicht mit hilfloser Ängstlichkeit, Anführungszeichen, es fragt sich, ob der Beklagte gekauft hat. Diese Frage ist zu bejahen, Ausführungszeichen. Wir wagen sogar, ganze Abschnitte des Gutachtens im Urteilsstil zu bringen. Allerdings nur dann, wenn es sich um minder wichtige Dinge handelt. Dadurch beweisen wir Sinn für Proportionen. Im zweitaktigen Urteilsstil wird die Darstellung nur etwa halb so lang wie im viertaktigen Rhythmus des Gutachtens. Viertens, Schwierigkeiten der Formulierung. Alle Anfänger halten den Gutachtenstil für leichter als den Urteilsstil. Sie irren. Allerdings muss man das Ergebnis wissen, um im Urteilsstil schreiben zu können. Aber solange man es noch nicht weiß, soll man auch die Reinschrift des Gutachtens noch nicht beginnen. A. Schwierigkeiten im Gutachten. Im Gutachten werden häufiger Formulierungsfehler begangen als im Urteil, und zwar nicht selten solche, die den Leser an den logischen Fähigkeiten des Verfassers zweifeln lassen. Besonders gefährdet sind die beiden ersten Takte des Denkrhythmus. Viele Kandidaten versagen, wenn es gilt, die Frage aufzuwerfen und die Voraussetzungen der Antwort zu bezeichnen. Dabei können wir gerade hier unter mehreren Redewendungen wählen. Ich zögere, Ihnen einige davon zu nennen, weil mich gewisse Erfahrungen warnen. Sagt man einem jungen Juristen, Anführungszeichen, wir können die Dinge in folgende Worte kleiden, Ausführungszeichen. Also ist er versucht, sie künftig nur noch mit diesen Worten auszudrücken. Gleichsam, als handle es sich um magische Spruchformeln zum Schutz gegen schlechte Zensuren. Darum muss ich ihn einschärfen. Jede klare, einfache und logisch einwandfreie Wendung ist erlaubt. Die folgenden sind nur Beispiele. Sollten Ihnen originellere einfallen, umso besser. Wenn wir eine Frage nicht besonders betonen wollen, können wir sie so stellen, Anführungszeichen. Der Kläger mag den Anspruch auf, aus, nach Paragraph haben, Ausführungszeichen. Oder, Anführungszeichen, dem Kläger kann der Anspruch auf, aus, nach Paragraph zustehen, Ausführungszeichen. Oder auch, möglicherweise hat er den Anspruch, Ausführungszeichen. Oder endlich, Anführungszeichen, vielleicht steht ihm der Anspruch zu, Ausführungszeichen. Betonter schreiben wir, Anführungszeichen, es fragt sich, ob er den Anspruch hat, Ausführungszeichen. Und wie steht es mit direkten Fragen? Das hier war soeben eine. Direkte Fragen wirken überbetont und lehrhaft. Gehäuft geben sie dem Stil etwas Treuherziges. Wir verwenden sie im Gutachten nur sparsam, nämlich allenfalls, um das Kardinalproblem zu bezeichnen. Für den zweiten Takt haben wir folgende Formeln, Anführungszeichen. Dann müsste der Kläger Eigentümer sein, Ausführungszeichen. Oder, Anführungszeichen, das hängt davon ab, ob er Eigentümer ist, Ausführungszeichen. Bisweilen können wir die beiden Takte auch zu einem einzigen Satze zusammenziehen, der nur nicht zu lang geraten darf, Anführungszeichen. Der Klage ist stattzugeben, wenn der Kläger den Anspruch hat, Ausführungszeichen. Oder, Anführungszeichen, ob der Klage stattzugeben ist, hängt, Klammer auf, unter anderem, Klammer zu, davon ab, ob der Kläger den Anspruch hat, Ausführungszeichen. Das ist alles so einfach, dass Sie erstaunt fragen mögen, inwiefern hier Fehler begangen werden können. In einem meiner Referendarkurse ließ ich einmal einen kleinen Fall schriftlich bearbeiten. Das war beileibe kein Aktenfall, sondern eine jener kurzen Erzählungen, wie man sie Studenten in den Anfängerübungen vorsetzt. Der Kläger verlangte, dass ihm der Beklagte ein gezähmtes Reh herausgebe. In Betracht kamen nur die Ansprüche aus Eigentum nach Paragraph 985 BGB und aus früherem Besitz nach Paragraph 1007 BGB. Zu behandeln waren insbesondere die beiden Fragen, ob das Reh dem Kläger gehöre und ob der Beklagte es besitze. Mir wurden mehrere Arbeiten abgeliefert. Ich will Ihnen mitteilen, wie fünf davon anfingen. Ich bitte Sie, die Proben langsam und sorgfältig zu lesen und dabei zu überlegen, welcher Anfang der beste ist. Erste Arbeit, Anführungszeichen. Der Kläger könnte das Reh herausverlangen. Er müsste den Anspruch aus Paragraph 985 BGB haben. Ausführungszeichen. Zweite Arbeit. Anführungszeichen. Der Klage wäre stattzugeben, wenn der Kläger den Eigentumsanspruch nach Paragraph 985 BGB hätte. Ausführungszeichen. Dritte Arbeit. Anführungszeichen. Der Klage könnte stattzugeben sein, wenn der Kläger den Anspruch aus dem Eigentum nach Paragraph 985 BGB und der Beklagte keine Einrede hat. Ausführungszeichen. Vierte Arbeit. Anführungszeichen. Der Kläger hat den Anspruch aus Paragraph 985 BGB, wenn er Eigentümer des Rehs ist. Ausführungszeichen. Anschließend erörterte der Verfasser die Eigentumsfrage und bejahte sie. Dann fuhr er fort. Anführungszeichen. Es fragt sich, ob der Beklagte das Reh besitzt. Ausführungszeichen. Fünfte Arbeit. Anführungszeichen. Der Kläger stützt seine Klage auf Paragraph 985. Ausführungszeichen. Über die fünfte Arbeit brauche ich nicht viele Worte zu machen. Der Kläger hatte Paragraph 985 BGB nicht zitiert. Es war auch nicht seine Aufgabe, das Gericht an diese Vorschriften zu erinnern. Jura novit curia. In der ersten Arbeit steckten zwei Fehler. Zuerst sagt der Verfasser dem Sinne nach, Anführungszeichen, vielleicht verlangt der Kläger das Reh heraus. Ausführungszeichen. Das meint er aber nicht. Er meint, Anführungszeichen, der Kläger könnte das Reh herausverlangen können. Ausführungszeichen. Oder besser, Anführungszeichen, er kann das Recht haben, es herauszuverlangen. Ausführungszeichen. Auch so gefasst wäre der Satz immer noch banal, nämlich nur eine Wiederholung der Fallfrage. Im zweiten Satze ist das Anführungszeichen müsste Ausführungszeichen falsch. Der Kläger brauchte nicht gerade den Anspruch aus Paragraph 985 BGB zu haben, um mit der Klage durchzudringen. Es genügte auch der aus Paragraph 1007 BGB. Dem Verfasser der zweiten Arbeit sagte ich, Anführungszeichen, Sie haben im Urteilsstil begonnen, indem Sie gleich im ersten Satz erklärt haben, die Klage abweisen zu wollen. Ausführungszeichen. Er bestritt das erstaunt. Aber was bedeutet der Satz, Anführungszeichen, Herakles wäre sterblich, wenn er ein Mensch wäre? Ausführungszeichen. Nichts anderes als, Anführungszeichen, er ist unsterblich, denn er ist kein Mensch. Ausführungszeichen. Mit solcher Formel wird die Frage nicht gestellt, sondern negativ beantwortet. Leider ist das Gespür für diesen falschen Irreales heute schon weitgehend verloren gegangen. Nicht nur in Referendararbeiten, sondern auch in wissenschaftlichen Abhandlungen und höchstrichterlichen Entscheidungen ist er ständig anzutreffen. In der dritten Arbeit ist das Anführungszeichen könnte Ausführungszeichen zu beanstanden. Es hätte heißen müssen, Anführungszeichen, der Klage ist stattzugeben, wenn, Ausführungszeichen. Immer wieder findet man in Examensarbeiten diese falsche Verbindung von Anführungszeichen könnte, Ausführungszeichen und Anführungszeichen wenn, Ausführungszeichen. Dahinter verbirgt sich die Unkenntnis vom Wesen eines sogenannten hypothetischen Urteils. Die Formel Anführungszeichen, wenn A ist, dann ist B, Ausführungszeichen, ist als Ganzes bedingt ungewiss, weil nicht bekannt ist, ob A nun gegeben ist oder nicht. Wird diese Ungewissheit zur Gewissheit, dann darf nicht mehr der Konjunktiv der Möglichkeit verwendet werden, weil die Kausalbeziehung, Anführungszeichen, wenn A, dann B, Ausführungszeichen, gewiss ist. Das Wort, Anführungszeichen, wenn, Ausführungszeichen, hat überhaupt seine Gefahren. Das zeigt auch die nächste Arbeit. Der Verfasser der vierten Arbeit widerspricht sich selbst. Nach dem Inhalt des ersten Satzes soll die Frage, ob der Anspruch begründet sei, von einer einzigen Voraussetzung abhängen, dem Eigentum des Klägers. Später prüft der Verfasser gleichwohl noch eine weitere, den Besitz des Beklagten. Diesen Fehler hatten noch mehrere andere Bearbeiter begangen. Einige hatten ihren Missgriff nachträglich bemerkt und ihn zu beseitigen versucht. Sie hatten die Worte Anführungszeichen unter anderem Ausführungszeichen eingefügt. Aber dadurch war die Sache nur noch schlimmer geworden, Der in einem Anführungszeichen, wenn Ausführungszeichen steckende Fehler lässt sich mit den Worten Anführungszeichen unter anderem Ausführungszeichen nicht beheben. Einerlei, wohin man sie setzt, das mögen Sie am Text der vierten Arbeit selbst ausprobieren. Helfen kann nur eine radikale Kur. Man muss das Wort Anführungszeichen, wenn Ausführungszeichen preisgeben und den Anfang etwa so fassen. Anführungszeichen. Ob der Kläger den Eigentumsanspruch aus § 985 BGB hat, hängt davon ab, ob ihm das Reh gehört. Ausführungszeichen. Bitte merken Sie sich, Anführungszeichen, X ist gegeben, wenn Y gegeben ist. Ausführungszeichen. Darf man nur dann sagen, wenn Y die einzige, Klammer auf, oder letzte, Klammer zu, Voraussetzung ist, von der X, Klammer auf, noch, Klammer zu, abhängt. Ist das gewiss, dann dürfen Sie auch schreiben, Anführungszeichen, der Kläger hat den Anspruch aus § 985 BGB, wenn ihm das Reh gehört und der Beklagte es besitzt, Ausführungszeichen. Dies zu den beiden ersten Takten der Folgerung. Die beiden letzten können stilistisch kaum missraten. Wir müssen uns nur davor hüten, am Ende des Gutachtens eine überlange Anführungszeichen, also Reihe Ausführungszeichen zu bilden. Es gibt auch die Partikeln Anführungszeichen darum, Ausführungszeichen, Anführungszeichen mithin, Ausführungszeichen, Anführungszeichen somit, Ausführungszeichen, Anführungszeichen demnach, Ausführungszeichen, Anführungszeichen daher, Ausführungszeichen, Anführungszeichen deshalb, Ausführungszeichen, Anführungszeichen folglich, Ausführungszeichen und Wendungen wie, Anführungszeichen, hieraus folgt, Ausführungszeichen oder Anführungszeichen, hieraus ergibt sich das, Ausführungszeichen. Wichtig für das sprachliche Gelingen des Gutachtens ist, dass man sich über den Begriff der Schlüssigkeit klar ist. Schlüssig sein kann nur ein Gedankenzusammenhang, Klammer auf, siehe die Beispiele oben, Randnummern 13 fortfolgende, Klammer zu. Er ist es dann, wenn aus bestimmten Voraussetzungen bei folgerichtigem Denken Ergebnisse, Anführungszeichen, erschlossen, Ausführungszeichen, werden können. A. Schlüssig daher, römisch erstens, eine Partei kann in ihrem Prozess nicht Zeuge sein. Römisch zweitens, der persönlich haftende Gesellschafter einer OHG ist im Prozess der OHG Partei. Römisch drittens, also kann er nicht Zeuge sein. B. Unschlüssig daher, römisch erstens, eine Partei kann in ihrem Prozess nicht Zeuge sein. Römisch zweitens, Herr Müller ist nicht Partei. Römisch drittens, also kann er nicht Zeuge sein. Ob das Beispiel A zutreffende, Klammer auf, wahre, Klammer zu, Vordersätze enthält und zu einer wahren Konsequenz führt, ist für die Schlüssigkeit völlig belanglos, Klammer auf, siehe unten Randnummer 73, Klammer zu. Ebenso kann im Beispiel B trotz offenbarer Inkonsequenz das Ergebnis wahr sein, etwa weil Herr Müller Prozessrichter ist. Verwechseln Sie das nie. Dann werden Sie auch nicht in den leidigen Fehler verfallen, den Sachvortrag des Klägers, Anführungszeichen, als wahr, Ausführungszeichen, oder Anführungszeichen, richtig, Ausführungszeichen, zu unterstellen, wie dies leider selbst in höchstrichterlichen Entscheidungen bei der Schlüssigkeitsprüfung auf Säumnis, Klammer auf, Paragraph 331 ZPO, Klammer zu lesen ist, oder zu Beginn der Schlüssigkeitsprüfung beim Kläger fragen, ob die Klage, Anführungszeichen, begründet, Ausführungszeichen, sei. B. Schwierigkeiten in den Gründen. Die Urteilsgründe werden Ihnen wie von selbst geraten, wenn Sie zuvor ein brauchbares Gutachten verfasst haben. Sollten Sie trotz dieser Vorbereitung einmal in den Gründen nicht damit zurechtkommen, Anführungszeichen, den Faden fortzuspinnen, Ausführungszeichen, so kann es nur daran liegen, dass Sie dem Urteilsstil untreu geworden sind. Sie haben dann eine Antwort nicht weit genug, Anführungszeichen, nach vorn, Ausführungszeichen, gezogen. Prüfen Sie, ob Sie Ausführungen nach oben verpflanzen müssen, die Sie erst weiter unten bringen wollten. Im Übrigen brauchen Sie nur dreierlei zu beachten. Schreiben Sie so gemeinverständlich wie möglich. Meiden Sie Fachausdrücke und Abkürzungen, mit denen die Parteien nichts anfangen können. Wenn die Parteien nicht durch Anwälte vertreten sind, mag Ihnen, Anführungszeichen, Paragraph 7 RANFG, Ausführungszeichen, ein unlösbares Rätsel sein. Besser ist dann, Anführungszeichen, Paragraph 7 des Reichsgesetzes betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Konkursverfahrens vom 21. Juli 1879, Klammer auf, Reichsgesetzblatt, Seiten 277 fortfolgende, Klammer zu, Ausführungszeichen. Sollten Sie das Gesetz in den Gründen immer wieder zitieren, so schreiben Sie nur beim ersten Male seinen vollen Namen aus, fügen die Abkürzung in Klammern hinzu und verwenden fortan nur noch diese. Hüten Sie sich davor, ein Anführungszeichen denn, Ausführungszeichen, an das andere zu reihen. Die langen Anführungszeichen denn Ketten, Ausführungszeichen, lassen sich leicht vermeiden. Wir können zwei Sätze auch so verbinden, wie ich es soeben getan habe, mit dem Doppelpunkt. Außerdem haben wir die Partikel in Anführungszeichen da, Ausführungszeichen, Anführungszeichen weil, Ausführungszeichen und Anführungszeichen nämlich, Ausführungszeichen. Gelegentlich ist auch die Wendung Anführungszeichen und zwar aus folgenden Gründen, Ausführungszeichen, brauchbar. Oder der Satz Anführungszeichen, dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen, Ausführungszeichen. Häufiger als manche Referendare annehmen, bedarf es gar keiner Überleitung. Gehen Sie vorsichtig mit dem Wörtchen Anführungszeichen zwar, Ausführungszeichen um. Wenn Sie Ihre Argumentation nach dem Schema Anführungszeichen zwar, aber, Ausführungszeichen aufgebaut haben, sollten Sie sich immer überlegen, ob Sie den Anführungszeichen zwar Teil, Ausführungszeichen nicht streichen können. Sollte er unentbehrlich sein, so müssen Sie sorgfältig erwägen, mit welcher Floskel er am besten zu beginnen ist. Das Wort Anführungszeichen zwar, Ausführungszeichen, dürfen Sie nur dann verwenden, wenn spätestens im nächsten Satz das Anführungszeichen aber, Ausführungszeichen folgt. Mit einem Anführungszeichen allerdings, Ausführungszeichen, können Sie eine etwas längere Strecke überbrücken. Aber auch die Spannweite dieses Ausdrucks ist begrenzt. Man kann dem Leser nicht zumuten, sich seiner noch nach mehreren Seiten zu erinnern, bisweilen noch nicht einmal, ihn über mehrere Absätze hinweg im Kopf zu behalten. Und zwar insbesondere dann nicht, wenn in diesen Absätzen wiederum mehrere Anführungszeichen, zwar aber Ausführungszeichen erscheinen. Wie kann man sich in einem solchen Falle helfen? Man muss dann beide Ergebnisse gleich zu Anfang vorführen. Die Anführungszeichen zwar Antwort, Ausführungszeichen und die Anführungszeichen aber Antwort, Ausführungszeichen. Das mag dann so aussehen. Anführungszeichen. Die Klage ist abzuweisen. Sie ist zwar zulässig, aber unbegründet. Zulässig ist sie aus folgenden Gründen. Der Kläger ist prozessfähig, denn auch der Beklagte ist prozessfähig. Zwar ist er am entmündigt worden, seine Entmündigung ist aber inzwischen wieder aufgehoben worden. Auch sonst bestehen keine Bedenken gegen die Zulässigkeit der Klage, denn dass die Klage unbegründet ist, ergibt sich aus folgenden Erwägungen, Ausführungszeichen. Bei dieser Art der Darstellung kann der Anführungszeichen zwar Teil, Ausführungszeichen, beliebig lang sein und mehrere Anführungszeichen zwar aber, Ausführungszeichen enthalten, ohne dass der Leser den Faden verliert. Manche Referendare gelten nur deshalb als Anführungszeichen überdurchschnittlich im Urteilsstil gewandt, Ausführungszeichen, weil sie diese Kleinigkeiten beherrschen. Paragraph 3. Aufbau des Gutachtens. Erstens. Ein Prozess. Kunstmaler Eschholz klagt vor dem Amtsgericht Hamburg gegen den Studenten Winter. Klageschrift. Letzten Sommer stellte ich in Westerland meine Werke aus. Der Beklagte erwarb das Aquarell, Anführungszeichen, einsamer Strandkorb, Ausführungszeichen, für 1280 D-Mark, zahlte 400 D-Mark an und bat, ihm das Bild gegen Nachname des Restbetrages an seine Lübecker Adresse zu senden. Klammer auf. Beweis Frau Zimmermann, Westerland, Villa Flora als Zeugin. Klammer zu. Die Sendung kam als unzustellbar zurück. Der Beklagte wohnt nämlich nicht in Lübeck, sondern hier. Kürzlich traf ich ihn auf dem Künstlerfest und stellte ihn zur Rede. Er erwiderte unverschämterweise, er habe das Bild für ein Kunstwerk und daher für eine gute Vermögensanlage gehalten, soeben aber von einem Rezensenten erfahren, alle meine Werke seien billiger Kitsch. Er wolle das Bild nicht mehr haben und verlange sein Geld zurück. Das lasse ich mir nicht bieten. Der Kunstwert meiner Schöpfungen ist gar nicht mit Geld auszudrücken. Klammer auf, Beweis, Gutachten, Sachverständiger. Klammer zu. Ich beantrage, folgendes Urteil zu erlassen. Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Zug um Zug gegen Lieferung des Aquarells, Anführungszeichen, einsamer Strandkorb, Ausführungszeichen, 880 D-Mark zu zahlen. Schriftsatz des Beklagten. Frau Zimmermann wird bestätigen, dass ich das Bild nicht für 880, sondern für die bar gezahlten 1200 D-Mark erstanden habe und es Franco zugeschickt haben wollte. Als ich es kaufte, hielt ich es für künstlerisch wertvoll, weil es so naturgetreu ist und weil man sich so viel dabei denken kann. Inzwischen bin ich darüber aufgeklärt worden, dass es gerade deshalb nichts taugt. Klammer auf. Beweis, Gutachten, Sachverständiger. Klammer zu. Als ich das dem Kläger auf dem Künstlerfest vorhielt, erwiderte er, ihm sei nur lieb, wenn der Handel rückgängig gemacht werde. Er könne seinen Strandkorb anderweitig besser absetzen. Klammer auf. Beweis, Fräulein Kant med. Hilde von Zarnow, Bornplatz 6 und Aushilfskellner Zöllner, zurzeit Kuriohaus, als Zeugen. Klammer zu. Übrigens ist das Gericht unzuständig. Meine Wohnung, meine Frau und meine Kinder befinden sich immer noch in Lübeck. In Hamburg hause ich nur auf möbliertem Zimmer, weil ich zurzeit hier studiere. Klammer auf. Beweis, Auskunft des Meldeamts. Klammer zu. Ich beantrage, die Klage schon deshalb abzuweisen. Mehr soll die Akte zunächst nicht enthalten. So wird sie einem jungen Richter vorgelegt, der das Dezernat neu übernommen hat. Zweitens, die Arbeitsweise des Richters. A. Vor der Beweisaufnahme. Der Richter nimmt an dem Fall psychologisches Interesse. Er möchte wissen, welche Partei die Wahrheit sagt. Wird er anordnen, die Zeugen seien zu vernehmen und die Akte zunächst einmal nach Westerland schicken? Er schätzt Kunstwerke, möchte daher das Aquarell kennenlernen und überdies erfahren, wie es die Sachverständigen bewerten. Wird er anordnen, das Bild sei, Anführungszeichen, zum Zwecke des Augenscheins, Ausführungszeichen, vorzulegen? Wird er Gutachten einholen? Das alles wäre pflichtwidrig. Er muss zunächst einmal überlegen, ob er zuständig ist. Hamburg kann als Gericht des Wohnsitzes zuständig sein. Klammer auf, Paragraph 13 ZPO, Klammer zu. Nun hat der Beklagte seinen Wohnsitz allerdings nur nach dem Vorbringen des Klägers in Hamburg, nach seinem eigenen in Lübeck. Wird der Richter aufklären, welches Vorbringen wahr ist? Damit würde er sich überflüssige Arbeit machen. Auch nach dem Vorbringen des Beklagten ist Hamburg zuständig, nämlich als Gericht des Beschäftigungsortes. Klammer auf, Paragraph 20 ZPO, Klammer zu. Der Kläger trägt zwar etwas anderes vor als der Beklagte. Beide Darstellungen sind aber rechtlich gleichwertig. Klammer auf, äquipollent. Klammer zu. In solchem Falle kann offen bleiben, welche der Wahrheit entspricht. Klammer auf, siehe unten Paragraph 46, Klammer zu. Der Richter hat festgestellt, er sei zuständig. Darf er jetzt anordnen, die angebotenen Beweise seien zu erheben? Das wäre immer noch verfrüht. Zuvor muss er den Fall auch noch materiell rechtlich durchdenken. Sonst kann es geschehen, dass er den Zeugen falsche Fragen stellt. Später merkt er dann, dass es auf andere Fragen ankommt und muss die Zeugen noch einmal laden. Es kann sich auch herausstellen, dass er ganz ohne Zeugen hätte auskommen können. So, wenn die Klage schon nach dem eigenen Vorbringen des Klägers unbegründet oder wenn sie auch nach dem eigenen Vorbringen des Beklagten begründet ist. Dann hat der Richter gesetzwidrig gehandelt. Das Gesetz verbietet überflüssige Beweisaufnahmen, indem es den Richter in Paragraph 300 Absatz 1 ZPO anweist, das Endurteil zu erlassen, sobald der Fall zur Entscheidung reif ist. Das Gesetz ist auch mit Grund so streng. Jede Beweisaufnahme verlängert und verteuert den Prozess. Auf welchem Wege kann der Richter überflüssige Beweisaufnahmen vermeiden? Er muss sich dazu zwei Fragen stellen. Klammer auf 1, Klammer zu. Ist die Klage nicht schon nach dem eigenen Vorbringen des Klägers abzuweisen? Wenn man das nicht sagen kann, Klammer auf 2, Klammer zu, ist ihr schon nach dem eigenen Vorbringen des Beklagten stattzugeben? Diese Überlegungen nennt man Schlüssigkeitsprüfung. Zuerst wird die Schlüssigkeit der Klage geprüft, dann die der Verteidigung. Die Klage ist schlüssig, wenn sie nach dem Vorbringen des Klägers zuzusprechen ist. Die Verteidigung ist schlüssig, wenn die Klage nach dem Vorbringen des Beklagten abzuweisen ist. Die Schlüssigkeitsprüfung ist eine rein rechtliche Prüfung. Der Richter braucht dazu nur die Akten, das Gesetz und seinen Kopf. Sie kann den Prozess nicht verzögern und den Parteien keine Kosten verursachen. In der Schlüssigkeitsprüfung beim Kläger untersucht der Richter, ob das Vorbringen des Klägers zu seinem Antrag, Anführungszeichen, passt, Ausführungszeichen. In der Schlüssigkeitsprüfung beim Beklagten, ob nicht auch dessen Vorbringen zum Klageantrag passt und wenn nicht, ob es wenigstens zu seinem eigenen Antrag passt. Möglicherweise passt es weder zu dem einen noch zu dem anderen, jedenfalls nicht ganz genau. Der Kläger beantragt, den Beklagten ohne Einschränkung zu verurteilen. Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Nach seinem eigenen Vorbringen ist er Zug um Zug zu verurteilen. Wir wollen annehmen, der Richter habe festgestellt, Klage und Verteidigung seien schlüssig. Darf er nunmehr Beweise erheben? Er muss zuvor noch eine weitere Denkarbeit leisten, nämlich überlegen, über welche Tatsachen Beweis erhoben werden soll. Er muss sich also noch eine dritte Frage stellen, Klammer auf 3, Klammer zu. Welche Tatsachen sind, Anführungszeichen, beweiserheblich, Ausführungszeichen? Mit anderen Worten, von welchen streitigen Tatsachen hängt die Entscheidung ab? B. Nach der Beweisaufnahme. Wir wollen unseren Fall Eschholz gegen Winter etwas umdenken. Als der junge Richter die Akten von seinem Vorgänger übernimmt, sind sie schon beträchtlich dicker geworden. Es ist bereits verhandelt worden. Der Beklagte hat auch in der Verhandlung Unzuständigkeit gerügt. Das Gericht hat einen Beweisbeschluss erlassen, dessen Inhalt noch nicht interessiert. Die Zeugen Zimmermann ist in Westerland. Die Zeugen von Zarno und Zöllner sind in Hamburg vernommen worden. Der neue Richter kennt die Überlegungen seines Vorgängers nicht. Muss er jetzt für sich selber noch einmal die Schlüssigkeit der Klage und der Verteidigung prüfen und darüber nachdenken, welche Tatsachen beweiserheblich waren oder sind? Vielleicht sind Sie geneigt, das mit folgender Begründung zu verneinen. Anführungszeichen. Die Beweisaufnahme hat nun einmal stattgefunden. Das ist nicht mehr zu ändern, auch wenn sie überflüssig gewesen sein sollte. Folglich kann der Richter all diese Überlegungen unterlassen. Ausführungszeichen. Aber diese Argumentation wäre schon aus folgendem Grunde unrichtig. Wenn die Beweisaufnahme überflüssig war, muss das in den Urteilsgründen offen eingestanden werden. Sonst können die Gründe nämlich falsch werden. Ein Beispiel. Die Klage war nicht schlüssig. Trotzdem erhob der Richter Beweis, weil er den Fall nicht gründlich genug durchdacht hatte. Später merkte er sein Versehen. Er scheute sich im Urteil die Überflüssigkeit der Beweisaufnahme zu gestehen und wies die Klage mit der Begründung ab, dem Kläger sei der Beweis missglückt. Daraufhin legte der Kläger Berufung ein und benannte weitere Zeugen. Erst in zweiter Instanz erfuhr er, dass es auf seine Behauptung nicht ankam. Wie hätte der Richter verfahren müssen? Er hätte den Fehler in den Gründen zugeben und die Gerichtskosten der Beweisaufnahme nach der zwingenden Vorschrift des Paragraphen 8 GKG niederschlagen müssen. Noch aus einem weiteren Grund muss die Schlüssigkeitsprüfung nach der Beweisaufnahme wiederholt werden. Die Parteien können ihr Vorbringen inzwischen ergänzt oder geändert haben, zum Beispiel dadurch, dass sie sich Dinge zu eigen gemacht haben, die von den Zeugen bekundet worden sind. Der Richter wird nach der Beweisaufnahme meistens auch noch weitere Überlegungen anstellen. Sein Gedankengang wird im Ganzen dem folgenden Schema entsprechen. Erstens, Schlüssigkeit der Klage. Ist die Klage nicht schon nach dem eigenen Vorbringen des Klägers abzuweisen? Wenn die Klage schlüssig sein sollte. Zweitens, Schlüssigkeit der Verteidigung. Ist der Klage nicht auch schon nach dem eigenen Vorbringen des Beklagten stattzugeben? Wenn die Verteidigung schlüssig sein sollte. Drittens, Tatsachenfeststellung, Klammer auf, Anführungszeichen, Beweisstation, Ausführungszeichen, Klammer zu. A. Welche Tatsachen sind beweiserheblich? B. Welche dieser Tatsachen sind bewiesen? Wenn irgendwelche beweiserhebliche Tatsachen nicht bewiesen worden sind, C. Welche Partei hat die Beweislast? Mit anderen Worten, der Richter wird ein schulmäßiges Gutachten anfertigen, denn das Schema, das ich Ihnen soeben aufgezeichnet habe, ist nichts anderes als die Gliederung eines solchen Gutachtens. Bisweilen, wenn auch die Zulässigkeit der Klage zweifelhaft ist, fällt das Gutachtenschema etwas verwickelter aus. Nämlich so. Erste Hauptfrage: Ist die Klage zulässig? Erstens: Ist sie schon nach dem eigenen Vorbringen des Klägers unzulässig? Zweitens: Ist sie auch nach dem Vorbringen des Beklagten zulässig? Drittens: Tatsachenfeststellung. Zweite Hauptfrage: Ist die Klage begründet? Erstens: Ist sie schon nach dem eigenen Vorbringen des Klägers unbegründet? Zweitens: Ist sie auch nach dem Vorbringen des Beklagten begründet? Drittens: Tatsachenfeststellung. Die Gliederung kann sogar noch komplizierter werden, wenn etwa der Kläger Hauptantrag und Hilfsantrag gestellt oder der Beklagte Wiederklage erhoben hat. Das sind schwierigere Fälle, über die wir uns später einmal unterhalten wollen. Hier möchte ich nur noch drei Fragen mit Ihnen besprechen. Wie oft muss der Richter den Stoff im Laufe des Verfahrens nach dem Gutachtenschema durchdenken? So oft der Prozess eine neue Wendung nimmt, insbesondere eine Partei neue Tatsachen vorträgt. Nur wenn er das gewissenhaft tut, weiß er zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens, was er zu veranlassen hat. Zum Beispiel, ob er einer Partei nach § 139 ZPO Fragen stellen oder Auflagen machen oder gemäß § 278 Absatz 3 ZPO auf übersehene oder verkannte rechtliche Gesichtspunkte hinweisen muss, ob ein Beweisbeschluss zu erlassen oder der Rechtsstreit urteilsreif ist. Drittens, terminologischer Zusatz. Die Formel, Anführungszeichen, Schlüssigkeitsprüfung beim Kläger, Ausführungszeichen. Anführungszeichen, Schlüssigkeitsprüfung beim Beklagten, Ausführungszeichen. Und Anführungszeichen, Tatsachenfeststellung, Ausführungszeichen, sind recht unhandlich. Dafür gibt es auch bequemere Wendungen. Anführungszeichen, Station des Klägers, Ausführungszeichen. Anführungszeichen, Station des Beklagten, Ausführungszeichen. Und Anführungszeichen, Beweisstation. Paragraph 4, Aufbau der Entscheidungsgründe. Erstens, ein Musterbeispiel. Achten Sie bitte darauf, dass im folgenden Musterbeispiel keine Fragen gestellt, sondern nur Antworten erteilt werden. Um Ihnen das recht deutlich zu machen, habe ich das Wort Anführungszeichen denn, Ausführungszeichen, häufiger gesetzt, als es die Regeln guten Stils erlauben. Noch in einer weiteren Hinsicht habe ich dick aufgetragen. Meine Urteilsgründe zeigen allzu unverhüllt, wie richtig sie aufgebaut sind. Das ist Muster, aber nicht meisterhaft. Auch der Meister ist korrekt, aber nur der Anfänger ist es in aufdringlicher Weise. Die übersteigerte Deutlichkeit des Aufbaus habe ich dadurch erreicht, dass ich Sätze in das Urteil aufgenommen habe, die nur logisch nötig für das Verständnis dagegen entbehrlich sind. Kein Laie würde sie vermissen und jeder halbwegs gescheite, fachkundige Leser würde sie ohne weiteres ergänzen. Entscheidungsgründe. Der Klage ist stattzugeben. Sie ist zulässig. Das Gericht ist sowohl nach dem Vorbringen des Klägers zuständig als auch nach dem des Beklagten. Nach dem des Beklagten als Gericht des Beschäftigungsortes, Klammer auf, Paragraphen 13,20 ZPO, Klammer zu. Denn die Klage ist auch begründet. Der Kläger ist berechtigt, vom Beklagten 880 D-Mark aus Kaufvertrag zu verlangen, Klammer auf, Paragraph 433 Absatz 2 BGB, Klammer zu. Der Anspruch ist entstanden. Der Beklagte hat das Bild für 1280 D-Mark gekauft und den Betrag von 400 D-Mark nur als Anzahlung geleistet. Das ist bewiesen. Es ergibt sich insofern aus der Bekundung der Zeugin Zimmermann als denn die Aussage ist glaubwürdig. Denn der Anspruch ist auch nicht wieder untergegangen. Der Vertrag ist nicht nach Paragraph 142 BGB mit rückwirkender Kraft unwirksam geworden. Der Beklagte hat allerdings nach dem unstreitigen Sachverhalt die Anfechtung erklärt, und zwar durch seine Äußerung auf dem Künstlerfest, er wolle. Denn er hatte aber schon nach seinem eigenen Vorbringen keinen Anfechtungsgrund. Wegen Irrtums über Eigenschaften der Sache im Sinne des Paragraphen 119 BGB konnte er nicht anfechten. Der Wert einer Sache ist keine, Anführungszeichen, Eigenschaft, Ausführungszeichen, denn ein sonstiger Anfechtungsgrund kommt nicht in Betracht. Das Gericht konnte nicht davon ausgehen, der Kläger habe sich damit einverstanden erklärt, dass der Vertrag wieder aufgehoben werde. Denn das ist nicht bewiesen. Aus der Bekundung der Zeugin von Zarno ergibt es sich nicht, denn aus der Bekundung des Zeugen Zöllner ergibt es sich allerdings. Aber diese Aussage ist nicht verlässlich genug, denn es geht zu Lasten des Beklagten, dass seine Behauptung unbewiesen geblieben ist, denn der Beklagte hat auch nicht das Recht, die Zahlung des Kaufpreises dauernd zu verweigern. Die Einrede der Wandlung oder Minderung wegen Sachmangels nach den Paragraphen 459 fortfolgende BGB steht ihm schon nach seinem eigenen Vorbringen nicht zu. Das Bild ist nicht mangelhaft, nämlich nicht anders, als es nach dem Sinn und Zweck des Kaufvertrages sein sollte. Denn die Nebenentscheidungen beruhen auf Weg bleibt die Schlussfloskel, Anführungszeichen. Also war zu erkennen, wie geschehen, Ausführungszeichen. Deutschlehrer mögen predigen, am Ende müsse man immer auf den Anfang zurückkommen. Die Entscheidungsgründe sind kein Schulaufsatz. Und nun zum Vergleichen noch die Korrektur. Folgende Sätze unserer Mustergründe sind entbehrlich und daher zu streichen. Anführungszeichen. Sie ist zulässig. Ausführungszeichen. Anführungszeichen. Die Klage ist auch begründet. Ausführungszeichen. Anführungszeichen. Der Anspruch ist auch nicht wieder untergegangen. Ausführungszeichen. Anführungszeichen. Der Beklagte hat allerdings nach dem unstreitigen Sachverhalt die Anfechtung erklärt, und zwar durch seine Äußerung auf dem Künstlerfest, er wolle. Denn. Ausführungszeichen. Im nächsten Satz muss es dann statt Anführungszeichen er hatte aber Ausführungszeichen heißen Anführungszeichen der Beklagte hatte Ausführungszeichen Klammer zu. Anführungszeichen ein sonstiger Anfechtungsgrund kommt nicht in Betracht Ausführungszeichen. Anführungszeichen aus der Bekundung des Zeugen Zöllner ergibt sich allerdings Ausführungszeichen. Klammer auf, im nächsten Satz muss es dann statt Anführungszeichen, aber diese Aussage, Ausführungszeichen, heißen, Anführungszeichen, die Aussage des Zeugen Zöllner, Ausführungszeichen. Beachten Sie aber bitte, zu denken waren alle diese Sätze, nur sie niederzuschreiben war unnötig. Wir sehen, in den Gründen werden die Fallfragen in derselben Reihenfolge beantwortet, in der sie im Gutachten aufgeworfen worden sind. Gründe und Gutachten entsprechen sich in der Reihenfolge der Fragen. Trotzdem unterscheiden sie sich im Aufbau. Im Gutachten wird jede Frage möglicherweise dreimal behandelt. Das Gutachten ist dreischichtig. Die Urteilsgründe dagegen sind einschichtig angelegt. Jede Frage wird höchstens an einer Stelle beantwortet. Höchstens. Wäre die Zuständigkeit verneint worden, so wären weitere Fragen nicht mehr beantwortet worden. Wäre die Entstehung des Anspruchs verneint worden, so wäre alles weitere hinfällig gewesen. Zweitens. Die Gliederung unserer Mustergründe. Unsere Mustergründe sind nach folgendem Schema aufgebaut. Gliederung. A. Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist das Gericht zuständig. B. Die Klage ist auch begründet. Der Anspruch besteht. Erstens. Er ist entstanden. Zweitens. Der Anspruch ist nicht wieder untergegangen. Klein a. Der Vertrag ist nicht wirksam angefochten. Klein b. Die Parteien haben ihn auch nicht wieder aufgehoben. Drittens, der Beklagte hat keine Einrede der Wandlung oder Minderung. Wir wollen uns jetzt noch überlegen, wie das Gutachten zu diesem Fall aufzubauen ist. Unsere Entscheidungsgründe fangen mit der Zuständigkeit an. Erst anschließend gehen wir darauf ein, ob die Klage begründet ist. Das Gutachten muss ebenso beginnen. Unsere Gründe behandeln darauf das Bestehen des Anspruchs. Und zwar zunächst seine Entstehung und erst danach sein Fortbestehen. Im Gutachten darf die Reihenfolge nicht anders sein. Zuerst ist die Frage der Entstehung zu erörtern. Erst dann ist in jeder der drei Stationen auf das Fortbestehen des Anspruchs einzugehen. Die Einrede der Wandelung oder Minderung hat in unseren Gründen den letzten Rang. Zwar geht das Gewährleistungsrecht des Kaufs der Irrtumsanfechtung vor, aber das ist bei der rechtsvernichtenden Anfechtung vorweg zu prüfen und zu klären, ob Gesetzeskonkurrenz zum Gewährleistungsrecht besteht. Was hier nicht der Fall war, da es bereits an einem Gewährleistungstatbestand fehlte. In der Beweisstation kann die Irrtumsanfechtung nicht mehr vorkommen, weil sie nach dem eigenen Vorbringen des Beklagten nicht gegeben ist. Drittens, die Anführungszeichen Entscheidungsgrundlage, Ausführungszeichen. Lesen Sie bitte unsere Mustergründe noch einmal, und zwar die fettgedruckten Wörter laut. Welche Funktionen haben diese Wörter? da wir jede Frage aus drei Perspektiven betrachten können, trotzdem aber die Gründe nur einschichtig anlegten, mussten wir kundtun, aus welcher Perspektive wir die Antworten erteilten. Die fettgedruckten Wörter bezeichnen unsere jeweilige Perspektive oder, wie man zu sagen pflegt, die Anführungszeichen Entscheidungsgrundlage, Ausführungszeichen. Nicht jedes Urteil braucht seine Entscheidungsgrundlage vorzuweisen. Ist der Sachverhalt ganz oder im Wesentlichen unstreitig, was sich aus dem Tatbestand des Urteils entnehmen lässt, dann braucht man sie nicht herauszustellen. Allerdings muss man dann ganz sicher sein, dass auch bei den juristisch nicht vorgebildeten Parteien des Rechtsstreits kein Irrtum aufkommen kann. Statt darüber nachzudenken, ist es einfacher, auch in solchen Fällen die Entscheidungsgrundlage zu nennen, zumal es dazu nur der wenigen Wörter bedarf, Anführungszeichen, nach dem unstreitigen Vorbringen, Ausführungszeichen. Man muss sorgfältig darauf achten, dass die Entscheidungsgrundlage an der richtigen Stelle des Urteils angegeben wird. Es muss so bald wie möglich geschehen und so oft sie wechselt. So bald wie möglich, aber auch nicht zu früh. Lesen Sie bitte noch einmal den dritten und vierten Absatz unserer Mustergründe. Dort heißt es, die Klage sei begründet, der Anspruch bestehe. Eine Entscheidungsgrundlage wird weder für das eine noch das andere benannt. Warum nicht? Weil es keine einheitliche dafür gab, dass die Klage begründet sei. Nicht einmal eine einheitliche dafür, dass der Anspruch besteht. Wir hatten stattdessen eine Entscheidungsgrundlage für seine Entstehung, eine dafür, dass dem Beklagten keine Einrede zustehe und drei weitere für sein Fortbestehen. Die Entscheidungsgrundlage kann mit jeder Einzelfrage wechseln. Sie kann sich sogar innerhalb ein und derselben Einzelfrage ändern. Zu der Frage der Anfechtung sagen unsere Gründe, der Beklagte habe zwar, Anführungszeichen, nach dem unstreitigen Sachverhalt, Ausführungszeichen, die Anfechtung erklärt, aber, Anführungszeichen, schon nach seinem eigenen Vorbringen, Ausführungszeichen, keinen Anfechtungsgrund gehabt. Wir enden also jetzt an Rand Nummer 60 des Buchs. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf unsere gemeinsame Vorlesung.